Frau Kafka quert bei Dortmund die Ruhr. Ein Podcast zum 100. Todestag von Franz Kafka. Mit Texten von AutorInnen des Literaturraum Dortmund-Ruhr.
Mein Käfer, tot.
Albträume.
Ja, ich bin Eva von der Dunk, in der Hauptsache Lyrikerin, bin von Anfang an beim Literaturraum Dortmund-Ruhr dabei, früher seit 1997 beim Autorenstammtisch, obwohl ich aus dem Münsterland, aus Nordkirchen immer anreise.
Ja, mein Name ist Dorothea Kemper. Ich schreibe noch gar nicht so lange. Ich habe vor 4 Jahren angefangen, Gedichte zu schreiben und schreibe heute eben weiterhin auch die Gedichte, Songtexte, die ich auch vertone, und Kurzprosa schreibe ich seit 1,5 Jahren. Und im Literaturraum Dortmund-Ruhr bin ich auch seit 1,5 Jahren Mitglied. Eva, was ist deine Verbindung zu Kafka?
Also direkt ist es eigentlich, ich habe natürlich in der Schule was gelesen, vor allem, glaube ich, die Verwandlung. Habe später dann nochmal versucht, das Schloss und ich glaube, den Prozess zu lesen. Es ist mir aber, also während des Studiums irgendwann, und habe dann aber immer, also mich hat das so eher abgeschreckt, diese Düsterkeit, die es hatte. Ich fand es gut geschrieben und trotzdem fand ich die Atmosphäre schwierig. Und von daher ist meine Verbindung zu Kafka eigentlich jetzt erst durch dieses Programm richtig entstanden. Ich habe zum Beispiel Briefe an Milena angefangen zu lesen. Das ist eine seiner Verlobten. Und ich finde es unheimlich beachtlich, wie der in Briefen, also es ist eigentlich wie so ein Briefroman, wie da so seine Sprache auch nochmal lebendiger wird, alltäglicher, also wo er so aus seinem Alltag erzählt, aber dann auch wieder in so literarische Momente reingeht, und fand ich sehr faszinierend, was ich da entdeckt habe. Wie ist das bei dir?
Das ist ähnlich bei mir. Also ich habe Kafka als Jugendliche gelesen, gar nicht so viel, und ich glaube, ich habe die Verwandlung damals gelesen und den Prozess, und kann auch gar nicht sagen, dass ich das damals so wirklich verstanden habe. Und konnte mich aber auch noch sehr an diese düstere Stimmung erinnern und habe jetzt aufgrund dieses Schreibaufrufs, dieses Projektes, angefangen, mich nochmal mit der Verwandlung auseinanderzusetzen. Und da ist mir aufgefallen, dass das ja nicht nur diese deprimierenden, dunklen Aspekte hat oder diese hoffnungslosen Aspekte, sondern dass da durchaus auch sehr skurrile Elemente drin sind, auch Groteskes, Witziges, und das finde ich das Faszinierende gerade an diesem Text, dass, dass da das Groteske, also die Komik und die Tragik so eng beieinander liegen.
Mir ist es so gegangen, also ich habe gerade auch die Verwandlung nochmal gelesen, ich hatte das gar nicht so in Erinnerung, was dann ja noch später passiert mit diesen Herren, die dann auf einmal da leben, oder sein Zimmer, das plötzlich zur Müllhalde wird, wo alles reingeschmissen wird. Das war mir überhaupt nicht mehr präsent. Ich hatte nur eben diesen Prozess, wie er sich in einen Käfer verwandelt, erinnert so. Ne? Und völlig verrückt.
Ja, so ging mir das auch, und ich muss sagen, mich hat also sehr nochmal amüsiert, gerade in der Verwandlung, dieser Beginn, also dieser erste Satz, den finde ich einfach genial, wie der Kafka einsteigt in die Geschichte und dann wie Gregor Samsa darauf reagiert, auf seine Verwandlung, ja, also dass er sich erstmal Gedanken übers Wetter macht, dass er sich Gedanken macht, ob er vielleicht doch noch den nächsten Zug bekommt, und man hat die Vorstellung von einem Käfer, der da zum Zug rennt und noch versucht, zu seiner Arbeitsstelle zu gelangen.
Ja, oder dieser Prozess, wie er versucht aufzustehen und wie ihm das überhaupt nicht gelingen will, und dann tut es ihm weh, und er erlebt so diesen verwandelten Körper irgendwie mit seinen Beinchen, die eigentlich keine Kraft haben, und das fand ich schon echt irre, ja, das stimmt.
Die Verwandlung 2.0. Vergessen von der Welt fiel Kafkas Wohnung nach seinem Tode in einen langen, tiefen Dämmerschlaf. Heute erinnert nichts mehr an die alten Zeiten und doch bewahrt sie noch etwas davon zwischen ihren Fußbodendielen. Im staubigen Dunkel einer Fuge liegt, seit Jahrzehnten vom Weltgeschehen unbemerkt, ein winziges Insektenei. In der es umgebenden Trockenheit sicher konserviert, wartet es geduldig auf den Tag, an dem es sich durch einige Tropfen Wasser entfalten kann. Und die dringen in diesem Moment mit Hilfe einiger brüchiger Dachziegel durch Dachstuhl und Zimmerdecke, um die Eihülle zu benetzen. Die Verwandlung setzt nach etwa 3 Stunden ein. Die Schale strafft sich, stülpt sich dann so weit aus, dass das Ei aus seiner Fuge springend auf den Holzboden rollt. Dort schwillt es innerhalb weniger Minuten auf die Größe eines Sessels an, um bald darauf mit lautem Knacken aufzuplatzen. Nachdem Frau Kafka die Reste der zerrissenen Hülle von ihrem Körper entfernt hat, betrachtet sie sich angewidert. Ihr Panzer weist ein sputziges Braun auf, das von grünen Streifen durchzogen wird. Eine lange Narbe verläuft über den rechten Flügel und sorgt augenblicklich für Trostlosigkeit. Frau Kafka entgeht nicht, dass ihre empfindliche Unterseite ein übel riechendes Sekret absondert, was bereits auf dem Boden zu einer klebrigen Lache geführt hat. Die kleinen Beinchen zucken leicht, vermögen kaum den enormen Körper zu tragen. Dennoch setzt sie sich laut schnaufend in Bewegung, um die Wohnung zu inspizieren. Diese kommt ihr seltsam vertraut vor, ihr ist, als fügten sich blasse Erinnerungen an Bilder, Gerüche und Gedanken zu einer allumfassenden, bedrückenden Wirklichkeit. Aus den Tiefen ihres Gedächtnisses steigt Appetit auf leicht vergorenes Essen auf, was sie sofort deprimiert. In der Küche hält Kafka plötzlich inne. Sie richtet sich mühsam am Fenstersims auf und öffnet mit 2 ihrer 6 dünnen Beinchen das Fenster. Klavierspiel dringt in die verlassene Umgebung und mit ihm eine nie gekannte Hoffnung auf Veränderung. Frau Kafka spürt, wie ihr eingezwängtes Herz gegen die Verschalung schlägt, kann nun nicht mehr anders und reißt mit letzter Kraftanstrengung den festen Panzer auseinander. Schält sich Schritt für Schritt aus der dunklen Hülle und richtet sich in der Küche erstmals zu voller Größe auf. Für die Beine ist das Gewicht noch etwas ungewohnt, dennoch tragen sie den menschlichen Körper und taugen nach einigen unsicheren Schritten zur Fortbewegung. Die Arme kräftigen sich zunehmend, strecken vor, die Hände wollen greifen. Durch die Luft, die mit dem Melodiefluss hineinweht, erwacht in Frau Kafka eine unbändige Lust auf die Weite, die draußen auf sie wartet. Nacheinander sperrt sie alle Fenster auf und saugt Kühle in ihre bedürftigen Lungen. Ein Blick auf die Kirchturmuhr zeigt, dass es Zeit ist, die Wohnung zu verlassen. Sie schlüpft in den Mantel, wickelt einen roten Schal um und tritt hinaus in die Welt.
Ist dir das eigentlich leicht gefallen, Text dazu zu schreiben? Und warum Frau Kafka oder ja?
Ja, also zunächst mal ist es mir überhaupt nicht leicht gefallen. Der erste Impuls, als ich diesen Schreibaufruf gelesen habe, habe ich gedacht, da fällt dir gar nichts zu ein. Und dann habe ich gedacht, nee, du kannst dich jetzt nicht durch das gesamte Werk Kafkas lesen. Das schaffst du überhaupt nicht. Und dann habe ich das erstmal wieder beiseite geschoben, habe gedacht, nee, da schreibst du nichts zu. Und dann habe ich aber doch irgendwie gedacht, musst ja jetzt nicht das gesamte Werk lesen, du kannst ja mal überlegen. Und dann habe ich mich noch mal so ein bisschen mit der Verwandlung auseinandergesetzt und dann hatte ich eine Idee. Und das reichte dann. Also dann habe ich angefangen und habe die Geschichte sich entwickeln lassen. Ich wusste am Anfang nicht, wie die ausgeht. So.
Und diese Farbe Rot, hat das, warum Rot, der rote Schal?
Ich glaube, also ich habe nicht lange über die Farbe nachgedacht. Das war dann so. Ich hatte dieses Bild, wie sich die Frau anzieht und der Schal war rot. Ich denke, das hat einfach was mit Leben, mit Liebe zu tun, mit dem sich öffnen und mit dem in die Welt hinausgehen.
Und nach so langer Zeit.
Das ist eine sehr kraftvolle Farbe. Ja. Ne? Die Farbe Rot ist ja eine Signalfarbe auch.
Ja, klar. Ja.
Ja,
klar.
Ja. Warum die Frau Kafka, hast du gerade noch gefragt. Das hätte für mich tatsächlich kein männlicher Protagonist sein können. Also wenn ich so an die Verwandlung denke, es ist ja nicht so einfach, die Texte von Kafka zu interpretieren. Aber wenn man sie vor diesem biografischen Hintergrund Kafkas liest, dann geht es ja sehr viel in seinen Texten um diese ungelöste Vaterbeziehung und um diese Verstrickung und um diese Ohnmacht, in der er sich ganz offensichtlich befunden hat. Und der Gregor Samsa in der Geschichte, der kommt mir auch so vor, also der rebelliert nicht gegen sein Schicksal. Der nimmt es so hin, dass er als Käfer lebt. Der ist meiner Meinung nach in doppelter Hinsicht gefangen. Der war schon als Mensch in seiner Rolle als Handlungsreisender und als Ernährer der Familie gefangen und kam da nicht raus. Und als Käfer hatte er zwar diese Verantwortung nicht mehr, aber er ist in seinem Zimmer gefangen. Er ist in dieser Familienkonstellation gefangen. Er ist auch in dieser toxischen Beziehung zu dem Vater gefangen und kommt da nicht raus. Und wandelt sich ja immer mehr auch in dieses Insekt. Also die Verwandlung ist ja nicht abgeschlossen. Er verliert sein Augenlicht, seine Sehfähigkeit. Er fängt an, über Wände und Decken zu krabbeln. Seine Essensvorlieben verändern sich. Und ja, wenn man das vor diesem biografischen Hintergrund liest, denke ich, hat es viel mit diesem ungelösten Vater-Sohn-Konflikt.
Das bei kann er nur, wenn er eine sich als Tochter dann entpuppt.
Genau, da habe ich einfach ganz spontan an eine weibliche Protagonistin gedacht, die ja auch aktiv wird in der Geschichte, die sich in Bewegung setzt und die Wohnung inspiziert, sich nicht auf einen Raum beschränkt und dann auch ein Fenster öffnet und in die Welt raus will. Und dann auch die Kraft hat, ne, diesen Panzer aufzubrechen. Ja, Eva, du hast ja auch einen Text geschrieben, der sich auf die Verwandlung bezieht.
Ich lese den einfach mal vor. Die Zugefrau im Hause Kafka. Am Altstädter Ringecke Niklasstraße? Oder doch eher Schwanenwall, Ecke Ostwall? Jedem großen Künstler eine zerstörerische Kraft in Form einer Zuge respektive Putzfrau. Euer Ehrwürdigkeit, ich hab mir nichts zu Schulden kommen lassen, habe nur, wie jeden Tag, das Zimmer des jungen Herrn gereinigt. Nein, euer Ehr, das Zimmer war leer, kein Mensch, kein junger Herr weit und breit. Ja, ich hab mich gewundert, das schon, das war ja auch ungewöhnlich, aber ich war auch erleichtert, so konnte ich besser reinigen. Ich schwöre, bei allem, was mir heilig. Bitte glauben Sie mir, ich habe den Besen genommen, den feinen, weichen, wie jeden Tag, und habe gefegt. Es ist ja nicht viel zu tun, der junge Herr hat ja oft malat im Bett geruht. Ich bitte um Verzeihung, ich habe nur gefegt. Mit Wasser reinige ich nur einmal die Woche am Tag vor dem Schabbat, und es war ein Montag oder Dienstag. Jetzt bin ich ganz durcheinander, aber auf jeden Fall war es kein Freitag. Euer Ehr, bitte, so glauben Sie mir doch. Ich habe das Gefegte auf die Kehrschaufel geschoben mit dem Handfeger und da waren nur Krümel, ein bisschen Staub und ein Käfer. Der Käfer aber war tot, bestimmt. Er lag auf dem Rücken und er war tot. Nein, ich erkenne doch, ob ein Käfer tot oder lebendig ist. Hätte er noch gelebt, hätte er mit den Beinchen gezappelt. Nein, das hat er nicht. Ich habe gute Augen. Und ich sehe immer sehr genau hin, damit nichts Wertvolles verloren geht. Höchstens, dass das raffinierte Vieh sich totgestellt hat. Das kann sein, aber da kann ich nichts dafür. Euer Ehr, da kann ich wirklich nichts dafür. Er hat sich nicht gerührt, als ich ihn mit dem Staub auf die Kehrschaufel geschoben habe. Wenn ich ein Käfer wäre, hätte ich doch gezappelt oder versucht, mich zu retten oder zu verstecken. Nein, euer Ehr, das hat er nicht. Und mit Verlaub hätte ich dem jungen Herrn nie etwas Böses antun können. Wissen Sie, mit seinen freundlichen, leuchtenden Augen und den fein geschwungenen Lippen, seine schlanken, schmalen Hände, diese künstlerisch feinfühlige Ausstrahlung. Nein, ihm hätte ich nie etwas zuleide tun können. Im Leben nicht.
Vorstellung, ja, dass da jemand steht und sich dafür rechtfertigt.
Wie ist dir das gegangen? Wie bist du zu der Idee, zu deiner Geschichte gekommen?
Also gar nicht so unähnlich wie bei dir, hatte ich auch erst das Gefühl, wo setze ich überhaupt an? Dann habe ich ein Buch gefunden von dem Klaus Wagenbach, eigentlich ein Stadtführer von Prag zu Kafkas Zeiten, und der andere Faden war eben, ich habe ja an dem Beuys-Projekt mitgemacht und der hatte ja auch irgendwie so einen Putzfrau-Konflikt, wo angeblich eine Putzfrau die Fettecke entsorgt haben soll. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie das zustande kam, auf einmal hatte ich das Gefühl, ja, vielleicht passt das auch hier bei Kafka. Weil ich finde diese ganze Situation so absurd, dass sich ein Mensch auf einmal in einen Käfer verwandelt. Und es nimmt ja auch keiner Stellung dazu, ne? Seiner Familie oder wem von wem auch immer. Und so war der Anfang. Und dann war es ein Selbstläufer, dass ich so gedacht habe, ja, jetzt ist er weg und dann wird natürlich als erstes mal die Putzfrau verdächtigt.
Ja, und das Absurde ist in deiner Geschichte ja auch auf jeden Fall zu finden. Also insbesondere die Unterstellung, der Käfer, der könnte sich absichtlich totgestellt haben.
Ja, machen Käfer doch schon mal, oder?
Ja. Kannst du noch etwas zu der Putzfrau sagen, zu der Perspektive der Putzfrau? Das sind ja eigentlich Personen, die normalerweise in den Geschichten eher Nebenfiguren sind, aber in deiner Geschichte ist es eine Hauptfigur.
Also Putzfrau, ich finde, das sind so vermeintlich ja eher unsichtbare Menschen, also gerade auch in der Zeit, denke ich mal, unwichtig angeblich. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir das so vorstelle, bei mir geht eine Putzfrau rein, die sieht ja alles. Die sieht, was ich liegen gelassen habe, was unters Bett in die Ecke gefallen ist. Hat ja einen ganz intimen Einblick auch in das alltägliche Leben, vor allen Dingen, wenn sie eben regelmäßig kommt. Und weiß eigentlich, glaube ich, auch mehr als die Leute, die da selber wohnen, über ihre Macken oder ihre Besonderheiten oder die ganze Struktur, die da so abgeht. Und von daher fand ich das so einen reizvollen Blickwinkel. Und so in dieser Pseudo-Gerichtsverhandlung auch so dieses, wird sie ja so in ihre Schranken verwiesen und wehrt sich aber auch so dagegen. Also so diesen Konflikt fand ich ganz spannend.
Ja, und sie hat ja zum Schluss einen ganz liebevollen Blick eigentlich auf den, man weiß ja gar nicht, also auf den Käfer, auf den noch nicht verwandelten Käfern, dann beschreibt sie ja Kafkas Gesicht.
Ja, und das fand ich zum Beispiel, ich habe mich ja lange nicht mit Kafka beschäftigt und habe dann in den Büchern, da gibt es ja ganz viele Fotos auch, so als Jugendlicher, als junger Mann, und wo ich immer gedacht habe, das ist ein bildhübscher Mensch gewesen, ne? So mit ganz leuchtenden, intensiven Augen. Weiß nicht, ob das retuschiert ist, weiß man ja alles nicht. Aber das fand ich sehr eindrücklich. Und ja, da hat das eine Rolle gespielt. Doro, du hast ja noch einen zweiten Text geschrieben zu Kafka. Und da geht es um Institutionen. Und ist es auf einer wahren Begebenheit beruht das? Auf einer wahren Begebenheit oder Erfahrung?
Also es gab tatsächlich eine Situation, die dazu geführt hat, dass ich die Idee für diese Geschichte entwickelt habe. Und zwar war es so, dass ich mit meinem Mann bei einer Versicherung war und wir mussten warten. Wir haben eine Nummer gezogen und es war tatsächlich die Nummer 32. Und als wir dann in dem Wartebereich gesessen haben, haben wir uns über die Vorstellung amüsiert, was wäre denn, wenn jetzt diese Zahl niemals käme? Also wir würden hier sitzen und warten und sie würde niemals auf diesem Display, der oben an der Wand hing, erscheinen.
Okay, dann lies doch mal vor.
Nummer 32. Alles, was ich weiß, ist, dass ich bezüglich meiner Angelegenheiten eine ihrer Mitarbeiterinnen sprechen muss. Denn nur von hier aus können die notwendigen Schritte in die Wege geleitet werden. Ich drücke die schwere Eingangstür auf und stehe unmittelbar vor der Anmeldung. In dem Glaskasten erblicke ich einen grauhaarigen, dunkel gekleideten Mann, dessen Gesicht mit der gräulichen Wandfarbe zu verschmelzen scheint. Nachdem ich mein Anliegen vorgebracht habe, werde ich in die für meine Fälle vorgesehene Richtung gewiesen. An einem Terminal ziehe ich die Nummer 32 und sehe, dass noch 5 Nummern vor mir sind. Ich muss warten, setze mich auf den einzigen freien Stuhl. Noch 3 Nummern, es kann nicht mehr lange dauern. Die 31 wird angezeigt, gleich bin ich dran. Aufmerksam beobachten meine Augen die digitale Tafel. Dann ein akustisches Signal, die Anzeige springt auf 33. Das kann nicht sein, ich kontrolliere meine Nummer, bin irritiert. Vermutlich kommt die 32 im Anschluss, vielleicht wurde jemand vorgezogen. Ich entspanne wieder ein wenig. Das Signal kündigt nacheinander die 34, 35 und 36 an. Als die 40 aufleuchtet, wende ich mich erneut an die Anmeldung und schildere mein Problem. Der Mitarbeiter weiß auch keine Antwort, rät mir, eine neue Nummer zu ziehen und wünscht viel Erfolg. Ich drücke zum zweiten Mal den flachen Metallknopf. Es ist die 32. Setze mich in den Wartebereich. Mein Stuhl von vorhin ist noch frei. Nach der 100 startet die Anzeige wieder bei 0. Hoffnung keimt auf. Bei der 25 schärft sich meine Aufmerksamkeit. Ab der 30 greifen meine Finger in die Oberschenkel. Ich starre ununterbrochen auf die Tafel, Oberkörper gespannt, die Füße in Bereitschaft gestellt. 30, 31. Dann leuchtet die 33 auf. Ich fasse es nicht. Diesmal warte ich nur bis zur 36, springe auf und laufe mit energischen Schritten zur Anmeldung. Zeige meine Nummer, schildere die Vorkommnisse, werde laut. Ich ernte lediglich müdes Schulterzucken. Mit hochgezogenen Augenbrauen fragt mich der Mitarbeiter, wie ich darauf käme zu glauben, dass ich mit der 32 irgendetwas erreichen könne. Es sei doch allgemein bekannt, dass es diese Zahl überhaupt nicht gebe.
Die nächste Folge von Frau Kafka quert bei Dortmund die Ruhr erscheint am 3. Juni 2024. Mit Texten von Lynn Schiffmann und Bärbel Anders.
Das war Frau Kafka quert bei Dortmund die Ruhr. Eine Produktion von und mit Texten des AutorInnen-Netzwerks Literaturraum Dortmund-Ruhr. Gefördert vom Kulturbüro der Stadt Dortmund.
Das Intro wird
gelesen von Cornelia Erdmer und Mona Mais. Mit Musik von Kevin MacLeod. Zu hören war der Grand Waltz Trio Allegro. Mehr Informationen zu den Quellen des Podcasts und zum AutorInnen-Netzwerk auf www.literaturraumdortmundruhe.de und auf Instagram @literaturraumdortmundruhe.